Ist noch ein bisschen ungewohnt. Ja, wir haben schon einige von den Klassikern gehört, an Liedern meine ich jetzt so, die ganzen Texte. Auch ich möchte zunächst mal mit einem Lied weitermachen. Einige wissen das von euch, dass ich seit nunmehr fast einem Jahr in einem Chor mitsinge bei uns im Wadern. Und das macht mir auch viel Spaß. Und jetzt vor Weihnachten hatten wir einige Konzerte auch. Ja, und da gab es auch ein Lied, was wir da gesungen haben. Die meisten werden es kennen, aber nicht aus unseren Gemeinden, sondern aus dem Radio vielleicht eher. Ja, und dieses Lied, das erzählt eine Geschichte. Vielleicht ein bisschen märchenhaft, vielleicht ein bisschen mehr für Kinderohren gedacht. Aber wenn man mal genau zuhört, dann findet man darin so typisch menschliche Gedanken. Gedanken, die auch uns Erwachsenen nicht so fremd sind. Und diese Gedanken möchte ich aufgreifen. Sie haben mich inspiriert, darüber nachzudenken, neu darüber nachzudenken. Und so möchte ich diesen Teil unseres Gottesdienstes auch überschreiben mit der Überschrift Gedanken zur Weihnacht. Die Geschichte, die das Lied erzählt, handelt von einem kleinen Jungen. Ein kleiner Junge, der Jesus gerne sehen wollte. Jesus in Gestalt des Christuskindes. Ihm wollte er begegnen, ihn wollte er sehen. Ihm wollte er ganz nah sein. Und zu ihm hat er sich auf den Weg gemacht. Diese Aussage allein ist eigentlich schon etwas, was uns Erwachsenen nicht fremd ist. Dieser Wunsch, dem Herrn zu begegnen, Jesus ganz nah zu sein. Das Bedürfnis nach Nähe Gottes und seiner Geborgenheit. Das ist etwas, was wir, denke ich, doch mal alle kennen. Es mag sein, dass der eine oder andere Erwachsene das nicht so zeigen möchte. Wir stolzen Erwachsenen, wir haben das ja manchmal nicht so gern, wenn so einfache, schlichte Grundbedürfnisse, wenn die so an den Tag kommen. Das möchten wir lieber ein bisschen im Hintergrund halten. Da möchten wir uns nicht so gerne hinter die Fassade blicken lassen. Und deswegen schreiben wir solche grundsätzlichen Sehnsüchte dann viel lieber den Kindern zu. Dann werden wir selber nicht so bloßgestellt. Aber dabei ist doch gerade dieser Wunsch nach Nähe Gottes so ein Grundbedürfnis, was die Menschheitsgeschichte geprägt hat. Gott hat uns Menschen mit dem Bedürfnis nach Nähe zu ihm geschaffen. Und er hat auf dieses Bedürfnis reagiert. Er hat eine Antwort gegeben. Er hat reagiert mit dem, was wir heute feiern, mit Weihnachten. Das Kind in der Krippe ist Gottes Antwort auf unsere Sehnsucht nach Gott. In Gestalt eines Kindes ist Gott selbst zu uns auf die Erde gekommen, um uns Erlöser zu werden. Gott ist uns entgegengekommen. Schon Jahrhunderte vorher, das haben wir schon zu Anfang gesehen, wurde diese Geburt dieses Kindes angekündigt, wurde durch Propheten darauf hingewiesen, dass Gott selbst dafür sorgen würde, dass wir mit ihm in Beziehung treten können. Eigentlich war zumindest Israel gut auf sein Kommen vorbereitet, auf das Kommen dieses Heilandes, der als Erlöser und Retter kommen würde und die durch Sünde gestörte Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen würde. Das alles ist geschehen, damit die Nähe Gottes zu uns wiederhergestellt würde. Und die eine Stelle, die wir gehört haben heute Morgen, die in Jesaja 7,14, die redet ja von einem Zeichen. Ein Zeichen, das Gott selbst geben würde, aber ein Zeichen wofür? Wenn man das mal im Zusammenhang liest, dann stellt man fest, hier geht es um die Nähe Gottes, hier geht es um den, der das Volk führt, hier geht es um den, den man anhängen kann. Und dort in dieser Stelle bei Jesaja sagt Gott seinem Volk, ihr bekommt ein Zeichen von mir, dass ich euer Gott bin, dass ihr mir folgen dürft, dass ich eure Nähe suche. Und dieses Zeichen wird ein Kind sein, von einer Jungfrau geboren. Und ihr sollt ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, das heißt Gott mit uns. Also das ist genau in diesem Wort, in diesem Namen liegt schon dieser Inhalt drin. Gott mit uns. Gott will Nähe zu uns. Und Gott hat sich selbst zu uns auf den Weg gemacht. Ich finde, das ist wunderbar und das dürfen wir heute feiern. Für uns, die wir auf dieses alles schon zurückblicken können und die Aussage Jesajas bestätigt finden. Wir können das alles genau, das ist auch erforscht worden, wir können das alles genau nachvollziehen. Ja, für uns müsste das Leben eigentlich in vollkommener Harmonie verlaufen. Wir haben das alles vor uns, wir wissen das alles. Und es müsste pure Liebe, pure Harmonie sein. Wenn da nicht die eine Einschränkung wäre. Denn die Nähe zu Gott bringt Jesus denen, die bereit sind, von ihrer Übertretung umzukehren. So heißt es in einer anderen Prophetie. Denen, die bereit sind, von ihrer Übertretung umzukehren. Aber das wollen viele Menschen nicht. Die meisten vielleicht. Oder sie glauben es einfach nicht. Wenn man sich die Menschen heute anschaut und überall nur geschäftiges Treiben sieht, dann mag hier und da doch so ein leiser Zweifel aufkommen, ob es wirklich so ist, dass Gott uns Menschen mit dieser Sehnsucht zu ihm schon ausgestattet hat. Ob wir wirklich damit schon, ob das quasi so eine Art angeborene Sehnsucht ist. Manche mögen darüber zweifeln. Oder ob diese Sehnsucht, die da in uns Menschen schlummert, vielleicht doch eher das nächste Auto betrifft oder ein neues Smartphone oder die nächste Urlaubsreise. Dennoch glaube ich, dass es so ist, dass Gott prinzipiell dieses Bedürfnis nach Heil, nach Nähe zu ihm in uns Menschen hineingelegt hat. Die meisten Menschen sind allerdings so beschäftigt, dass sie das selbst überhaupt nicht wahrnehmen, weil sie nicht zur Ruhe kommen. Sie sind getrieben von allen möglichen eigenen Wünschen und auch von Erwartungen von außen. Getrieben kommen nicht zur Ruhe. Es mag uns, die wir vielleicht so ein bisschen an dem nostalgischen Weihnachten hängen, es mag uns so ein bisschen befremden, wenn wir dieses Treiben sehen, dieses nicht zur Ruhe kommen. Allerdings, das ist kein neues Phänomen. Auch in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas finden wir das schon, wenn wir genau genug hingucken. Und nun lese ich noch die Stelle vor, die noch fehlt bei den ganzen Stellen, die wir zur Weihnachtsgeschichte schon gehört haben. Lukas berichtet ja, dass ein Befehl vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich schätzen lassen sollte. Und dann lesen wir weiter. Und es zogen alle aus, um sich schätzen zu lassen, ein jeder in seine Stadt. Es ging auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und dem Geschlechte Davids war, um sich schätzen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Es begab sich aber, während sie da selbst waren, da erfüllten sich ihre Tage, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Diesen Teil haben wir im Film quasi gesehen. Und das liest sich so schön, und in diesen Tagen werden auch viele Krippenspiele vorgeführt. Und wenn man das so in so Krippenspielen sieht, dann ist der Herbergsvater so ein dunkler Mann, so ein Buhmann, weil er dieses arme Pärchen abgewiesen hat und ihnen keine Herberge gegeben hat. Aber die Stadt war schlicht und einfach voll. Durch die von ganz oben angeordnete Volkszählung waren eben nicht nur Maria und Josef angereist, sondern auch viele, viele andere. Es gab einfach nichts mehr, wo man unterkommen konnte. Wahrscheinlich war tagsüber und bis in die Nacht hinein ein reges Treiben auf den Straßen. Denn die Volkszählung, die hatte sicher auch zusätzliche Händler angezogen. Das ist ja klar, da, wenn so viele Leute da sind, die brauchen auch Proviant, da gibt's was zu verdienen. Das war alles da, reges Treiben. Und davon ganz abgesehen, können wir wohl auch davon ausgehen, dass sich viele Verwandte seit langem nicht gesehen hatten und nun wieder getroffen haben. Da wurde gelacht, da wurde geweint, da wurde gesungen und getanzt. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich ausmalen zu können, was da für ein Treiben los war. Und da kommt Maria und Josef nun rein. Das ist nicht so furchtbar verwunderlich, dass sie nun nichts mehr gekriegt haben zum Unterkommen. Übrigens zu der Unterkunft, die Herberge. Es ist gut möglich, dass Maria und Josef angefragt haben bei einer Herberge, die war, so wie es wohl in der Zeit viele gab, ausgestattet auch, um Kamele zu tränken für die Durchreisenden und vielleicht auch Kamele ein bisschen unterzustellen. Und es ist gut möglich, dass Maria und Josef gerade quasi nebenan bei der Herberge oder im Innenhof oder irgendwo, dass sie dort diese Krippe gefunden haben, die Bibel berichtet, wo Maria dann das Kind reingelegt hat. Jedenfalls wohl nicht so ganz weit draußen auf dem Felde. Auf dem Felde waren die Hirten, die kamen dann rein. Und jedenfalls war das sicher nicht so romantisch, wie sich das dann so 2000 Jahre später liest. Das war schon heftig. Ich denke, dass die Hektik und das Treiben damals in Bethlehem um nichts geringer war, als das, was wir heute in unseren Städten in der Vorweihnachtszeit erleben. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann stellt sich mir die Frage, wäre das nicht auch weniger strapaziös gegangen? Warum hat Gott, der alles weiß und alles kann, das gerade so geschehen lassen? Die Antwort, die ich darauf gefunden habe, ist, dass jedes Detail, so wie es sich zugetragen hat, seine ganz bestimmte Bedeutung hat und uns etwas sagen soll, uns belehren will in irgendeinem Punkt. Gott wollte, dass es genau so abgelaufen ist. Er wollte, dass Jesus ja in die niedrigsten, um nicht zu sagen unwürdigsten Verhältnisse hineingeboren wird, damit auch wirklich jedem klar wird, wie nah Gott uns Menschen gekommen ist, wie tief er gekommen ist, wie klein er sich gemacht hat für uns. Noch etwas finde ich in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Lukas berichtet dann ja weiter, das haben wir schon gehört, dass Hirten auf dem Felde durch Engel Gottes von dem Kind im Stall und von seiner großen Bedeutung, von der Macht und der großen Bedeutung dieses Kindes gehört haben. Engel kommen zu den Hirten auf dem Felde, die da ja ein bisschen Wache halten, aber ansonsten fernab sind von dem Trubel. Aber was war mit denen, von denen die Stadt voll war? Was war mit denen, die alle Plätze in der Herberge belegt hatten? Die waren möglicherweise ganz nah dran an dem Geschehen und haben doch nichts mitbekommen. Und wenn sie doch ein bisschen mitbekommen haben, dann vielleicht später gerüchteweise, denn die Hirten haben ja, nachdem sie das alles gesehen haben, auch davon erzählt. Es war keinesfalls so, dass sie nun ganz Bethlehem auf den Beinen da in Richtung Stall war und alle im Halbkreis um diese Krippe rumgestanden hatten. So ist das heute manchmal, wenn man irgendwo Lebendkrippen besucht, dann stehen die alle da drum rum. Aber das war sicher nicht so. Nachher kamen dann noch die Waisen, da war noch mal ein bisschen Leben um die Krippe rum, ja. Aber dieser Trubel von Bethlehem, der blieb fernab und die haben wohl größtenteils nichts davon mitgekriegt. Mir scheint, dass das durchaus so in Gottes Plan gewesen ist und so wie damals auch heute noch gilt. Wer zu beschäftigt ist und nicht bereit ist, ruhig mal so einen Augenblick innezuhalten, der bekommt von den herrlichen Dingen, die Gott in dieser Welt tut, nichts mit. So haben wir heute die Situation, dass in derselben Stadt, in der Weihnachtszeit, der eine sich dankbar auf das besinnt, was Gott damals getan hat, damit wir mit ihm zusammen leben können, während der andere gänzlich unberührt bleibt und lediglich die paar freien Tage noch gerne mitnimmt. Gott ist denen und wohl auch nur denen entgegengekommen, die ihn suchen. Und dass das so ist, das haben wir auch aus dem Munde Jesu, der später darüber gelehrt hat, nochmal extra bekommen. Er sagte, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, jeder, der sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das gilt insbesondere auch für die Nähe Gottes. Und da bin ich wieder bei der Geschichte, die das Lied erzählt, von dem ich am Anfang geredet habe. Die Geschichte von dem Jungen, der Gott ganz nah sein wollte. Diese Geschichte ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Diesen Jungen verlässt nun der Mut. Er hat Bedenken und fängt an zu beten. Liebes Christuskind, bin nur ein armer Junge. Wo lauter Könige mit Gaben stehen, lässt man vielleicht mich gar nicht zu dir gehen. Hab ja kein Gold, hab kein Geld. Der Junge fühlt sich unwürdig. Er hat ja nichts zu bieten, außer einer kleinen Spielzeugtrommel. Kann er so vor Gottes Angesicht kommen? Kann er so dem Gottes Sohn begegnen? Die Weisen aus dem Morgenland, die haben große Kostbarkeiten mitgebracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, bei denen ist das was anderes. Aber was ist, wenn ich arm bin? Wenn ich nichts von alledem zu bieten habe, was in der Welt zählt? Was dann? Die Geschichte berührt damit eine Frage, die sich jedem Menschen stellt, der sich mit Gott auseinandersetzt. Bin ich überhaupt würdig, zu Gott zu kommen? Was muss ich mitbringen, um Diener des Herrn sein zu dürfen? Und wie steht Gott dazu? Was ist seine Antwort? Nun, eigentlich ist die Antwort längst gegeben. Jesus selbst ist die Antwort. Er wäre gar nicht in diese Welt gekommen, wenn Gott nicht ein uneingeschränktes Ja für uns hätte. Ohne irgendwelche Vorleistungen. Später, als Jesus erwachsen war, lehrte er das auch so. Er hat diese Frage ganz klar beantwortet und hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es kommt wirklich nicht darauf an, was wir mitbringen oder welche Fähigkeiten wir haben. Im Gegenteil. In seiner Bergpredigt hat Jesus sogar die gelobt, die in dem Bewusstsein kommen, dass sie nichts zu bieten haben. Dort sagt er, selig die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und wenn Jesus das so sagt, dann ist das für uns ein Versprechen Gottes. Das Himmelreich ist genau für die Leute mit diesem Bewusstsein gemacht. Freuen wir uns also darüber. Aber woran denken wir, wenn in den Seligpreisen der Bergpredigt vom Himmelreich die Rede ist? Denken wir dann an das Hier und Jetzt? Oder stellen wir uns unter dem Himmelreich doch eher etwas vor, was in der Zukunft liegt? Wer den Wunsch in sich trägt, Jesus nahe zu sein, der hat diesen Wunsch in erster Linie für jetzt, für die Zeit jetzt, in der er erlebt. Es ist zwar beruhigend zu wissen, dass auch in der Zeit nach unserem Tod, dass wir da die Nähe Gottes zugesichert bekommen. Ja, das ist beruhigend. Aber dieses Bedürfnis nach Nähe Gottes, nach der Beziehung zu Gott, das zielt auf das Leben jetzt. Wie verhält es sich also damit? Wie muss mein Leben aussehen, damit das gelingt? Der kleine Junge in der Geschichte meines Liedes wollte ja das Christuskind auch nicht erst nach seinem Tode sehen, sondern gleich, jetzt. Und ich finde es interessant, wie die Geschichte weitergeht. In der dritten und letzten Strophe dieses Liedes heißt es, und vom Himmel hoch, da kam ein Stern herab, der führte ihn die stillen Straßen entlang, und seine kleine Trommel klang und sang, dass zum Heil der Welt Christus kam. In dem Lied findet eine direkte Begegnung mit Jesus Christus also nicht statt. Stattdessen darf der kleine Junge aber Jesus dienen. Er darf durch die Straßen ziehen und mit seiner kleinen Trommel das Evangelium verkünden. Indirekt entsteht gerade dadurch eine Beziehung. Sie ist nur ein bisschen anders, als er sich das vorher gedacht hatte. Finden wir das so auch in Gottes Wort? Ich meine ja. Es charakterisiert sogar die Art der Beziehung, die wir Christen heute, des Christen des 21. Jahrhunderts zu Jesus haben. Wir bekommen eine persönliche Beziehung zu Jesus, indem wir ihn in unser Herz einladen. Das ist das sich aufmachen, das ihn suchen. Und dann dürfen wir ihm unter seiner Führung dienen. Dadurch drückt sich diese Beziehung aus. Sie kann inniger sein als zwischen Menschen, die sich sehen und anfassen können. Der kleine Junge durfte dem Christuskind übrigens mit dem bisschen dienen, was er hatte, nämlich einer kleinen Spielzeugtrommel. Mehr hatte er nicht und mehr brauchte er nicht. Das erinnert mich an eine Begebenheit, die Bibel uns berichtet, als Jesus damals am See Genezareth lehrte. Wer das in Ruhe nachlesen möchte, das steht in Lukas 9, ab Vers 10. Damals waren etwa 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder zusammengekommen, um Jesus zu hören. Sie hatten aber nichts zu essen dabei. Als es Zeit war, alle nach Hause zu schicken, damit sie sich selbst versorgen konnten, hatte Jesus keine Eile damit. Stattdessen fordert er die Jünger auf, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus gibt den Jüngern eine Aufgabe. Hier konnten sie ihm nun dienen. Aber die Jünger waren mehr oder weniger entsetzt. Denn das war über ihr Vermögen. Sie hatten gerade mal 5 Brote und damit sind kleine Fladenbrote gemeint und 2 Fische auftreiben können. 5 Brote, 2 Fische. Damit kann man vielleicht 2 oder 3 Menschen versorgen, aber nicht 5000 Familien. Jesus hat aber durch ein Wunder dafür gesorgt, dass dennoch alle satt wurden. Das Wunder geschah gerade dadurch, dass die Jünger Jesu mit dem wenigen, was sie hatten, mit dem wenigen dienten sie, indem sie die Stücke an die Volksmenge austeilten, nachdem Jesus die 5 Brote und die 2 Fische gesegnet und gebrochen hatte. Auch sie setzten nur das Wenige ein, was sie hatten, aber durch Gottes große Macht konnte Großes daraus geschehen. Mit diesem biblischen Beispiel hat Jesus klar gemacht, dass wir ihm dienen können ohne besondere Vorleistungen. Allein der Glaube an ihn kann dennoch Großes entstehen lassen. Dem Herrn auf diese Weise dienen zu dürfen, scheint ein Grundprinzip Gottes zu sein. Wir finden das auch in anderen Zusammenhängen. Ich denke da jetzt an eine Begebenheit bei Gideon. In Richter 6 finden wir das, wo Gideon für sein Volk eintreten sollte und gegen die Feinde es retten sollte und eigentlich nicht wollte, resigniert war, enttäuscht. Und der Engel sagt zu ihm, gehe hin mit dieser deiner Kraft. Die Kraft, die Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, reicht vollkommen aus, um das zu tun, was Gott möchte. Ausgangspunkt für unser Handeln ist immer die Kraft, die Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat. Und ist sie auch noch so klein. Aber unser Glaube ist, je nachdem wie groß er ist, in der Lage, aus einem winzigen Senfkorn einen ansehnlichen, kräftigen Strauch zu machen. Setze ein, was du hast und vertraue Gott. Wer bereit ist, das, was er hat, in die Waagschale zu werfen, wird mehr sehen, wenn er glaubt. Die Beziehung zu unserem Herrn wird dadurch gestärkt und immer inniger, dass wir mit ihm handeln. Den Dienst für Gott tun wir nie allein. Es ist immer ein gemeinschaftliches Handeln zwischen dir und deinem Herrn. Und nichts kann eine Beziehung mehr fördern, als wenn man etwas gemeinsam unternimmt. Wenn wir also den Wunsch nach einer innigen Beziehung zu Jesus haben, dann müssen wir bereit sein, uns von ihm in den Dienst einbinden zu lassen. Das ist vielleicht ein wenig überraschend, wenn wir über Nähe Gottes nachdenken. Dies kann durch nichts besser unterstrichen werden, als durch die letzten Anweisungen, die Jesus nach seiner Auferstehung schon gegeben hat, kurz vor seiner Himmelfahrt, als er die Welt wieder verlassen hat. Er ermutigt uns als wie so eine Art Vermächtnis noch einmal, dass er alle Macht hat, dass er der ist, dem alle Macht gegeben hat, ist im Himmel und auf Erden. Und dann fordert er uns auf, das steht in Matthäus 28, geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, indem er sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, sagt er dann, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Hier gibt Jesus seinen Nachfolgern nochmal diesen universellen Dienstauftrag mit auf den Weg, den er sicher im Einzelfall nochmal konkret machen wird. Und gerade hier, bei dieser wichtigen Aufforderung, beim Missionsbefehl, stellt er eben auch noch einmal ganz klar heraus, dass wir keinen Dienst allein tun müssen, dass er immer dabei ist, um uns die Kraft, um uns das Gelingen zu geben, aber auch die nötige Geborgenheit und die nötige Sicherheit. Also auch hier wird wieder deutlich, Dienst für Gott ist gelebte Beziehung zu ihm. Ich möchte meine Gedanken zur Weihnacht noch einmal kurz zusammenfassen. Am Anfang stand die Sehnsucht nach der Nähe Gottes und dass sich auf dem Weg machen zu ihm, ihn suchen. Erleichtert konnten wir dann feststellen, dass er, Gott selbst, sich auf den Weg zu uns gemacht hat. Nicht wir haben ihn gefunden, sondern er hat uns gefunden. Gerade die Weihnachtsgeschichte zeigt das ganz eindrucksvoll. Und sie zeigt, wie klein er sich gemacht hat, damit er wirklich jedem von uns begegnen konnte. Sie zeigt aber auch, dass nur die dadurch wirklich gesegnet sind, die eine gewisse Bereitschaft mitbringen, sich segnen zu lassen. Dankbar konnten wir erkennen, dass diese Beziehung zu ihm überhaupt erstmal möglich ist, dass er sie möglich gemacht hat und dass es keine Vorleistungen bedarf, dass wir nichts vorher bringen müssen, um in diese Beziehung zu ihm treten zu dürfen. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Und vielleicht etwas überraschend, haben wir dann festgestellt, dass diese Beziehung zu ihm nicht zuletzt darin besteht, dass wir ihm dienen. Unser Dienst für ihn, der durchaus auch ganz alltäglich sein kann, das müssen keine großen Dinge sein, ist gelebte Beziehung, ist gelebte Nähe zu ihm. Und sie ist, so finden wir die Nähe zu ihm, den wir gesucht haben. Jeder kann das also selbst erfahren, was Jesus uns versprochen hat. Jeder kann am eigenen Leib sehen, dass es stimmt, wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Wir feiern das Fest, dass Gott selbst zu uns auf die Erde kam. Passt jetzt schön mit den Glocken noch dazu. Wir feiern dieses Fest. Und wir haben jetzt noch zusätzlich die Aussage gesehen aus der Bibel heraus, dass er nicht nur kam, um uns einmalig zu erretten, sondern dass er uns noch zusätzlich sagt, siehe, ich bin alle Tage bei euch. Ich meine, das sind wirklich frohe Weihnachten und in diesem Sinne möchte ich euch das auch wünschen. Frohe Weihnachten.